Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Hans Lohmann.
Sängerin Annette Lösahn ist Leute-Gast. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie da sind.
Ich freue mich auch.
Hallo. Und Sie waren ja lange nicht da.
Das stimmt. Es ist viel passiert, ja, in den letzten 5 Jahren. Aber ich habe trotzdem sehr, sehr viele Musik geschrieben und deswegen bin ich heute auch hier.
Ein Grund, nicht da gewesen zu sein, ist, dass Sie Mutter geworden sind.
Richtig, ja.
Eine Tochter mit einem tollen Namen, Emmylou Rose.
Richtig.
Wie nennen Sie sie?
Emmylou. Mhm. Aber manchmal nenne ich sie auch meine Rose.
Okay, sehr schön. Haben Sie tatsächlich so eine Art, also ja, das haben wir schon angedeutet, geschrieben, immer wieder mal Songs geschrieben, gearbeitet, wie auch immer? Gab es so eine komplette Mutterpause auch?
Ja, es gab eine komplette Mutterpause. Im ersten Jahr wollte ich einfach nur Mama sein und ich habe das auch sehr, sehr genossen. Ich wusste auch, dass es früh genug wieder losgeht und ich bin sehr dankbar dafür, dass mich nichts innerlich und äußerlich gestresst hat. Ja. Also keine Angst, etwas zu verpassen und auch natürlich keine finanziellen Sorgen. Es gibt natürlich auch viele Gründe, warum man wieder schnell anfangen muss zu arbeiten. Aber das war einfach ein ganz tolles Jahr. Aber ja, ich meine, die letzten 5 Jahre habe ich natürlich musiziert. Ende 2015 habe ich eine kleine Tourpause eingelegt. Mhm. Ich habe sehr, sehr, sehr viel gespielt und es war wichtig für mich, einfach mal ein bisschen stehen zu bleiben. Habe mir eine kleine Wohnung in Berlin gemietet und hatte so eine große Sehnsucht nach Veränderung und nach Experimenten. Habe dann mit verschiedenen Leuten geschrieben und ein bisschen versucht, irgendwie meine Stimme anders zu inszenieren. Und ein Teil des Albums, eine Seite des Doppelalbums, ist in dieser Zeit entstanden, also noch vor meiner Tochter.
Ja, das ist interessant, genau. Doppelalbum ist das Stichwort. Das ist vor kurzem rausgekommen, heißt Große Liebe, Kleine Liebe. Auf einer CD ist die große Liebe drauf und auf der anderen CD ist die kleine Liebe.
Genau.
Wie würden Sie jetzt den Unterschied da genau definieren?
Nun, also erstmal muss ich sagen, dass die beiden Alben für mich schon zusammengehören inhaltlich, weil sie aus einer ganz speziellen bestimmten Zeit stammen und eigentlich erst zusammen ein großes ganzes Bild ergeben. Musikalisch sind sie sehr unterschiedlich und dann würde ich am Anfang einfach sagen, es ist einmal vor meiner Tochter entstanden und einmal danach oder währenddessen. Und ja, das fand ich gerade auch so spannend. Ich finde Ambivalenzen im Leben sowieso spannend. Das ist eigentlich die größte Inspiration. Widersprüchlichkeiten in mir, in uns allen. Und daraus sind dann sehr viele Songs entstanden.
Sie haben schon früher mal in Interviews gesagt, meine Songs sind nicht autobiografisch, aber authentisch. Also nicht alles, was da erzählt wird, ist jetzt tatsächlich das, was Sie, Annette Lösahn, auch wirklich erlebt haben. Aber was theoretisch vorstellbar ist als erlebbar, so habe ich es zumindest verstanden. Der Song Wir sind verwandt, der bringt mich da diesbezüglich zum Schmunzeln. Da ist ja die bucklige Verwandtschaft, die kommt überhaupt nicht gut weg. Ist da wenigstens ein bisschen was Autobiografisches drin?
Ja, dieses Album ist ein persönliches Album und ist persönlich geworden. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich mir in den letzten Jahren irgendwie näher gekommen bin. Das ist vielleicht auch ein Reifeprozess. Ich, zumindest in der Mitte meines Lebens, ich bin 40 geworden, Mutter. Und das ist so die Zeit, wo man vielleicht auch anders auf seine Vergangenheit, auf seine Familie, auf seine Kindheit schaut, auf sich selbst auch ganz besonders, sich Fragen stellt. Was habe ich eigentlich in den letzten 20 Jahren gemacht und wo möchte ich noch hin? Und es gibt diesen schönen Spruch, wenn du glaubst, erleuchtet zu sein, dann besuch deine Familie und du wirst eines Besseren belehrt.
Aha, und wenn die entferntere Verwandtschaft Wir sind verwandt hört, blicken die Ihnen trotzdem noch freundlich ins Auge?
Natürlich, es ist absolut. Ich finde, ich denunziere ja keinen, niemals in meinen Liedern. Ich suche nach dem größtmöglichen gemeinsamen Nenner mit meinem Publikum und ich glaube, dass wir uns alle viel, viel ähnlicher sind, als wir manchmal möchten oder denken. Und wer kennt denn nicht diesen einen Onkel, der einen blöden Spruch bringt oder in Familien braucht man sehr viel mehr Toleranz. Aber Familie ist unheimlich wichtig. So wichtig und Zusammengehörigkeit und manchmal sind Kontroversen eben auch gut, um sich weiterzuentwickeln.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Kleine, große Liebe heißt das neue Doppelalbum von Annette Lösahn, die heute Leute-Gast ist hier in SWR1 Rheinland-Pfalz. Zur Liebe gehören ja immer auch Trennungen und da gab es einige von diversen musikalischen Wegbegleitern. Warum?
Ja, ich bin eigentlich ein treuer Mensch und aber gerade in der Kunst ist es dann oft schwer. Manchmal braucht man den neuen Blick auf sich selbst und das ist Das gelingt nicht immer, wenn man so lange miteinander arbeitet und das war an der Zeit.
Trotzdem ist aber Ihr langjähriger Texter und ich glaube auch Produzent, Mitkomponist Frank Ramon ist auch trotzdem wieder mit dabei, zumindest auf der einen Hälfte des Albums.
Ja, ja. Ist ein langer Wegbegleiter und ja, das ist einer der wenigen Menschen, wir haben es irgendwie geschafft, uns mitzunehmen sozusagen und immer wieder neu zu begegnen mit viel Respekt und mit offenen Augen.
Jetzt haben Sie gerade angedeutet schon vorhin, dass Sie versucht haben, Ihre stimmlichen Möglichkeiten noch irgendwie neu einzusetzen. Ich fasse es mal so in meinen Worten zusammen, wie ich es ungefähr verstanden habe. Jetzt haben Sie eine sehr markante Stimme. Wie haben Sie das genau gemacht?
Ja, ich fand es sehr interessant, einfach auch mal mit synthetischen Sounds zu spielen und zu schauen, irgendwie, was passiert einfach damit und die Musik ein bisschen mehr in den Vordergrund zu stellen. Ich bin Geschichtenerzählerin und meine Musik ist sehr textlastig. Und für Texte braucht man viel Platz. Ich habe bisher immer nur akustische Musik gemacht, handgemachte Musik und aber ich wusste.
Ist das nicht ein Widerspruch? Raum für den Text und gleichzeitig aber die Musik mehr in den Vordergrund rücken?
Ja, das werde ich gleich erklären. Auf der einen Hälfte des Doppelalbums konnte ich mir treu bleiben als Chansonsängerin, den Weg, den ich so lange jetzt gegangen bin. Auf der anderen Seite hatte ich eben diese große Sehnsucht auch nach Popmusik, denn ich habe nicht immer gewusst, dass ich eine Chansonsängerin werden würde. Und ich bin mit Popmusik in den 80er Jahren aufgewachsen. Und beim Schreiben habe ich gemerkt, dass ich immer wieder in diese Richtung gehe und so einen riesen Spaß dran habe, einfach nach Popmelodien und wir sind alle Kinder unserer Zeit und irgendwie habe ich das Gefühl auch, dass ich mir in den letzten Jahren irgendwie näher gekommen bin. Das liegt eben auch daran, dass ich mich ein bisschen mit mir befasst habe und dafür braucht man eben auch Mut, dafür muss man auch mal mutig sein zu sagen, irgendwie ich gehe jetzt mal andere Wege.
Wie groß ist Ihr persönlicher Wunsch nach einem Nummer-1-Hit?
Na, also ich finde, man muss ja noch Ziele haben. Den kann man natürlich nicht erzwingen. Aber ich finde es eigentlich ganz schön, dass das noch offen ist. Bei Udo ist es ja auch so, dass er, glaube ich, sehr, sehr lange Jahre warten musste, bis er dann seinen ersten Nummer-1-Hit hatte.
Welchen Udo meinen Sie?
Lindenberg, genau. Nee, den anderen, Udo Jürgens, der hat es schon vorher geschafft.
Nach welchen Kriterien haben Sie die neuen Mitstreiter musikalischer Art ausgewählt?
Nach persönlichen Sympathie. Ich brauche immer ein bisschen Intimität zum Arbeiten. Ich habe dieses Album komplett mitgeschrieben. Vielleicht muss man da auch erst reinwachsen in diese Schuhe. Ich habe aber gemerkt, dass je älter ich werde, desto weniger passen mir die Lieder, die andere für mich schreiben. Und auch mit der Zusammenarbeit mit anderen Textdichtern und auch Komponisten habe ich auch gemerkt, wie groß mein Anteil ist an Annette Louisanne und an meinen Liedern. Und das ist natürlich auch ein Lernprozess. Man wächst da auch mit den Jahren. Man weiß genau, was man will. Man weiß genau, wie man das bekommt. Man hat seinen Koffer dabei mit seinen Geschichten. Mhm. Es gab drei Teams eigentlich für dieses Album. Einmal das Team mit Tobias Kuhn, den ich in Berlin kennengelernt habe. Er hat für die Toten Hosen geschrieben und für einige andere.
Sehr interessanter Kontrast.
Richtig. Ne?
Tote Hosen und Annette Louisanne, das ist ein sehr guter Kontrast.
Ja, absolut. Und er hatte irgendwie so eine Art, unter meiner Stimme noch so ein bisschen Schmutz reinzumischen, sodass das da irgendwie so einen Widerspruch ergeben hat. Das fand ich sehr schön. Ich habe mich da sehr wohl gefühlt. Dann gibt es das Team mit Peter Plate. Das war einfach auch so eine menschliche Sache.
Hm. Peter Plate ist die eine Hälfte von
Rosenstolz,
genau.
Hat eben auch in den letzten Jahren sehr, sehr viel gemacht, mit sehr vielen Leuten gearbeitet. Peter schätze ich sehr. Das ist auch interessant gewesen, mit schwulen Männern auch über Frauen zu sprechen. Und es war auf jeden Fall sehr, sehr, sehr lustig und sehr viel Spaß gemacht. Und dann eben auch das Team mit Frank Ramon und Martin Lingnau.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Hatten Sie tatsächlich früher Bühnenangst? Kann ich mir gar nicht vorstellen.
Die habe ich immer noch.
Echt?
Starke sogar, ja. Aber ich habe mit den Jahren gelernt, da besser mit umzugehen. Ich wandle das mittlerweile um in Konzentration. Und ohne Angst oder ohne Respekt, nenne ich das mal so, bin ich auch nicht so gut. Es ist immer sehr wichtig, irgendwie sich bewusst zu machen, dass alles passieren kann und dass man wirklich irgendwie komplett den Moment spürt.
Was könnte denn zum Beispiel passieren, wovor man Angst haben muss, wenn Sie auf der Bühne stehen?
Ja, dass man wirklich alles vergisst, über Textängste, das habe ich ja, wenn ich so einen Abend singe, das ist so viel Information und aber es ist eigentlich noch nie irgendwas Schlimmes passiert. Ich bin auch noch nie vom Bühnenrand gefallen und nein, ich glaube, das ist einfach, das entweder ist man so ein Typ oder nicht und ich bin eben so ein Lampenfieber-Typ.
Hört man oft komischerweise auch von sehr erfahrenen Künstlerinnen und Künstlern.
Reinhard May hat mal gesagt, und das macht ihn für mich so sympathisch, weil ich mich da so verbunden fühle mit ihm, dass er den ersten Songs eigentlich immer verreist, sozusagen, weil er meint, er ist so aufgeregt, dass er sich da erstmal in den Moment reinspielen muss. Und das kenne ich. Der erste Song ist immer noch ein bisschen wackelig und dann komme ich langsam. Also ich wäre, glaube ich, keine Künstlerin für den Super Bowl oder so.
Im Sommer gibt es ein paar Open Airs, sind weiter weg. Im Herbst dann und auch bis hinein ins Frühjahr 2020 Termine auch bei uns in der Nähe. 3. November zum Beispiel Frankfurt, 18. November Saarbrücken. Ist noch ein bisschen hin, aber der Vorverkauf läuft bombastisch und direkt die ersten Zusatzkonzerte sind angesetzt. Also das ist ja schon mal nicht das Verkehrteste. Jetzt haben Sie erzählt, dass fürs neue Album Kleine große Liebe, genauer gesagt fürs Doppelalbum, Sie da quasi auch am Album komplett mitgeschrieben haben und deutlich mehr musikalischen Input gegeben haben, als das früher der Fall war. Betrifft das dann auch die Umsetzung des ganzen Werks live?
Ja, natürlich, aber ich bin in allererster Linie Live-Musikerin. Ich denke immer an die Bühne. Ich denke auch dabei, wenn ich ein Lied schreibe, wie es auf der Bühne wirkt. Das ist für mich einfach das Schönste, vor Publikum zu singen und das auf die Bühne zu bringen. Und ich freue mich wahnsinnig, auch das in der Unterschiedlichkeit irgendwie zu inszenieren. Mhm. Auf jeden Fall lassen wir uns gerade was einfallen.
Aha, das entsteht also alles noch. Ja. Und gehen Sie dann damit direkt auf die große Bühne oder gibt es sozusagen diese klassischen Testkonzerte in ganz kleinem Rahmen, vielleicht nur mit 50 Freunden und Bekannten?
Nein, es gibt keine Warm-ups. Mhm. Nee, es wird das erste Konzert wird in der Elbphilharmonie stattfinden. Aber das ist im September. Im Sommer kommen ja noch ein paar Festivals.
Elbphilharmonie, wie schön. Also da wird einem doch warm ums Herz, wenn man darüber nachdenkt, ne? In so einem Haus spielen zu können.
Ja, ich komme aus Hamburg. Ich war selbst zugegebenermaßen noch nicht vor Ort, aber ich war in den letzten anderthalb Jahren auch nicht im Kino. Keine Zeit dafür. Ich freue mich sehr auf dieses Konzert. Das ist was ganz Besonderes. Auf dieser Bühne kann man einmal im Kreis laufen. Ne? Überall ist Publikum.
Jetzt läuft bei uns von der CD oder von der Doppel-CD Kleine große Liebe läuft die Single-Auskopplung Belmondo. Und ich bin sehr beeindruckt über Textzeilen wie im Fernsehen läuft was mit Belmondo und ich schaue auf deinen schönen Arsch.
Richtig.
In welcher Situation haben Sie sich das einfallen lassen? Also an solche Textzeilen muss man sich doch noch erinnern, wann einem die ins Hirn geschossen sind.
Ja, das war nachmittags beim Italiener in Berlin-Kreuzberg, ja. Wir hatten, zu Gast war an diesem Nachmittag Annika Decker, die sehr viel Filmdrehbücher schreibt, eine ganz wunderbare Frau. Und zufälligerweise haben wir an diesem Nachmittag dann auch mit ihr zusammen Belmondo geschrieben. Und die Melodie ist vom Himmel gefallen. Ich weiß nicht, woher die kam, aber es war alles ganz einfach. Wir haben da alles in einen Topf geworfen und ich wollte ehrlich gesagt auch immer schon mal sprechen in einem Lied. Das ist ein großer Wunsch von mir.
Erfüllt. Die Socken kreisen in der Waschmaschine. Sie sind sich näher als du und ich. Auch das ist Textzeile in Belmondo.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute mit Annette Louisan, die in Sachsen-Anhalt geboren wurde und aufgewachsen ist und mit 12 Jahren den Mauerfall erlebt hat.
Richtig.
Also in einem Alter, wo man vielleicht die Dimension dessen, was da passiert, nicht so einschätzen kann, oder?
Doch, man kann sie spüren. Und wir haben das alle gespürt. Und ich werde diesen Moment und auch diese Zeit nie vergessen. Die hat mich so geprägt. Und vor allen Dingen hat sie etwas auch wirklich Wunderschönes mit mir gemacht. Ich glaube einfach an Märchen. Ich glaube daran, dass sich das Leben nochmal komplett verändern kann, dass es möglich ist. Und es war eine fantastische Zeit. Ich meine, alles war anders. In der Schule, die Lehrer waren unsicher, wir haben nur Scheiße gebaut. Mhm. Auf einmal waren Familien weg und das vergilbte Bild von Erich Honecker auf einmal in der Schulaula wurde abgenommen. Da hat man noch diesen weißen Abdruck gesehen. Mhm. Und das war eine enorme Zeit. Und ich wollte immer ein Lied über den Mauerfall schreiben, immer, weil er mich da so geprägt hat. Und ich wäre heute nicht hier ohne ihn.
Mhm. Ist die Frage.
Ja.
Ob das tatsächlich ganz anders gelaufen wäre. Also wären Sie jetzt möglicherweise heute in einem bürgerlichen Beruf irgendwo in Sachsen-Anhalt?
Ah, das glaube ich nicht.
Sogenannten
so bürgerlich.
Bürgerlichen Beruf.
Ich weiß es nicht. Natürlich hat es mich immer schon zur Musik gezogen. Aber Es wäre einiges, es wäre sehr vieles anders. Also ich glaube, ohne den Mauerfall, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt in meinem Leben.
Sie haben gesagt, Familien waren ruckzuck weg, Sie ja auch mit Ihrer Mutter ruckzuck Richtung Hamburg. Wie hat sich da in Hamburg für Sie als ostsozialisierte junge Frau, kann man noch gar nicht sagen, noch nicht mal Jugendliche, also als Kind, wie hat sich da das Leben für Sie gestaltet in Hamburg?
Ja, auch das war natürlich eine besondere Zeit in meinem Leben. Vom Land in die Stadt, vom Osten in den Westen und von der Kindheit in die Pubertät. Das ist genau diese Zeit. Und ich war eigentlich ein ziemlich altkluges, vorlautes Kind, zumindest sagen das meine Verwandten. Und es hat sich schon neu angefühlt und anders auf dem Schulhof. Und auch die Sozialisation unter den Kindern zwischen Jungs und Mädchen war anders, fühlte sich neu an. Aber auch das war sehr, sehr aufregend. Also es gab auf jeden Fall einige Brüche in meinem Leben.
Sie haben als Jugendliche und junge Erwachsene dann in Hamburg, wenn ich das jetzt richtig in meinen Vorbereitungen verstanden habe, quasi auf Partys bewusst Kontakt gesucht zur Musikerszene, um da irgendwie reinzurutschen. Wann ging das los und mit welcher Strategie sind Sie da genau rangegangen? Ich meine, wie weiß man beispielsweise, wo die entscheidenden Leute sich rumtreiben?
Ja, also das funktioniert magnetisch. Also wenn man dieses Interesse hat und die Liebe zur Musik, das ist ja heute noch so, dass irgendwann die Musiker dann auf einer Party zusammen auf der Couch sitzen und über Musik reden. das passiert einfach. Und damals war das auch so eine Zeit, da fing es gerade an mit Home Recording. Also man hatte da gerade die Möglichkeiten, wirklich einen Computer zu kaufen und zu Hause Beats zu basteln und selbst aufzunehmen. Das war ja noch ein paar Jahre vorher noch überhaupt nicht möglich. Da brauchte man ein großes Studio, man brauchte einen Plattenvertrag oder die richtigen Leute musste man kennen. Und das war auch so ein neuer Wind. Gerade deutscher Hip-Hop war im Aufschwung und das war so meine Zeit. Und auch Hip-Hop, deutschsprachiger Hip-Hop hat mich auch sehr inspiriert. Ich fand es toll, Alltagssprache mit Poesie zu vermischen und so zu singen, wie ich spreche.
Aber Sie haben immer sehr analog gearbeitet mit echten Instrumenten. Das passt eigentlich gar nicht sozusagen zu dieser Kultur dessen, dass jeder das eigentlich sozusagen am Computer machen kann. Ne?
Doch, es war ein Teil dessen. Ich meine, ich habe ja vor Annette Louisan sehr, sehr viel als Studiosängerin gearbeitet und auch natürlich kleine Projekte gehabt. Und es ist ein Entwicklungsprozess gewesen, meine Stimme zu finden, auch zu erkennen, dass sie gerade auch speziell klingen darf. Wenn man jung ist, dann möchte man immer so klingen wie andere Sängerinnen, Vorbilder, bis man dann irgendwann merkt, nein, es geht darum, dass du dich findest, deine eigene Stimme.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Annette stimmt wirklich, das steht in ihrer Geburtsurkunde. Louisan steht da nicht drin, sondern Päge.
Richtig.
Wie melden Sie sich heute am Telefon?
Ich habe schon so viele Namen gehabt, da komme ich selbst durcheinander.
Wie? Noch mehr Namen?
Ja, ich habe den Namen meines Mannes angenommen.
Ach so.
Brosch heißt der nämlich.
Brosch, okay.
Und das ist der Name, mit dem ich mich melde. Mhm. Aber ehrlich gesagt, ich gehe gar nicht so oft ans Telefon.
Sondern?
Ich bin wirklich, ich bin so jemand, ich möchte wirklich nicht immer erreichbar sein. Ich schreibe wirklich mehr Nachrichten oder verabrede mich dann irgendwie persönlich. Das liegt vielleicht auch an meinen ostdeutschen Wurzeln. Ich bin nicht so ein Telefonierer. Ich mag gerne Menschen in die Augen schauen und ich kann mich wirklich noch an mein erstes Telefongespräch erinnern, mit 12 oder 12,5. Und das war total aufregend und skurril für mich.
Ist das deshalb ostdeutsch, weil es früher wenige Telefone gab? Oder
ja,
ist es ostdeutsch, weil man die Befürchtung hatte, dass man abgehört wird?
Nee, das eine bedingt das andere. Aber wir hatten kein Telefon, meine Großeltern nicht und bei meiner Mutter zu Hause auch nicht.
Woher kommt Louisan?
Das ist eine Hommage an meine Großmutter, die Louise heißt. Louisanne. Irgendwann ist Louisanne entstanden. Meine Tochter heißt Emmy Lou. Eben auch die Zusammenfassung von Emmy Louise, so heißt sie nämlich. Und das fand ich eigentlich ein ganz schöner.
Passt alles zusammen.
Ja.
Ich habe mir in der Vorbereitung auf diese Sendung vorgenommen, nicht über Ihre Körpergröße zu reden.
Tja.
Von etwas über 1,50, glaube ich, habe ich gelesen. Und dem Anschein nach kommt das auch hin. Muss das aber trotzdem tun oder darf es tun oder will es auch tun, weil Sie selber im Song Klein darauf auch eingehen, auf Ihrem neuen Doppelalbum Kleine große Liebe.
Gern.
Haben Sie aber nicht immer so gern gemacht, oder?
Ach doch, das... wissen Sie, ich bin wirklich sehr klein. Aus vollem Herzen bin ich davon überzeugt, dass ich heute nicht hier wäre, wäre ich größer. Das gehört so zu mir und das hat etwas Besonderes aus mir gemacht. Ich meine, der Blickwinkel, von diesem Blickwinkel habe ich sehr viel über Menschen gelernt. Menschen verhalten sich anders, wenn sie sich überlegen fühlen oder wenn sie auf einmal Beschützerinstinkte entwickeln. Das ist vielleicht auch für mich und meinen Charakter auch ganz gut gewesen, denn ich habe immer auch eine Art und Weise gesucht, auf mich aufmerksam zu machen.
Sie haben zum Beispiel, als 2004 sozusagen Ihr Durchbruch kam mit dem Song Das Spiel, ein Video dazu gedreht mit Lolita-Image pur. Also da haben Sie sich im Bett geräkelt, ich glaube mit weißen Textilien umgeben. Sieht sehr schön aus, auch aus heutiger Sicht, wenn man sich das noch anschaut,
ja,
im Internet. Und da gab es auch eine Menge an Reaktionen, die man sich eigentlich irgendwie nicht wünscht.
Ja.
Und heutzutage leben wir in einer Zeit, wo irgendwie so das noch schneller geht, dass man im Internet schnell mal irgendwie Blödsinn verbaler Art raushauen darf.
Ne? Wäre interessant herauszufinden, ob das Spiel heutzutage immer noch so auffallen würde wie damals, vor 15 Jahren. Ist es tatsächlich schon 15 Jahre her, meine Güte. Ich denke, dass es auch ein gutes Zeichen ist. Wenn es keinen interessieren würde, dann wäre es viel, viel schlimmer. Und alles hat zwei Seiten. Der schönste Moment hat auch eine dunkle Seite. Und das ist das Leben.
Höre ich aus Ihren Äußerungen in der bisherigen Sendung raus, dass Sie ein unglaublich notorischer Optimist sind?
Ich versuche es. Ich bin eigentlich Melancholikerin und ich kann auch sehr in die Tiefe gehen und auch suche auch die Dunkelheit. Aber ich weiß genau, dass ich aufpassen muss auf mich, dass es nicht zu weit geht, dass man nicht runterrutscht und dass man irgendwann mit dem Fahrstuhl auch wieder hochfährt. Und das habe ich gelernt. Und ich möchte mit Liebe aufs Leben schauen. Und Hass tut mir nicht gut. Und ich versuche immer dann, wenn es schwer wird, leicht zu werden und das einfach umzudrehen.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Nach einer vor allem familienbedingten Schaffenspause mit Geburt einer Tochter ist wieder da Annette Lösann, die Sängerin, heute Leute-Gast in SWR 1 Rheinland-Pfalz. Und in dieser Pause haben sie doch ein bisschen was gemacht, nämlich ein sehr ungewöhnliches Coveralbum mit sehr unterschiedlichen Songs, von denen man gar nicht glaubt, dass jemand wie Annette Lösann da rangeht. Zum Beispiel an den Rammstein-Song Engel.
Ja.
Haben Sie irgendwie Kontakt gehabt zu den Rammsteinern, was die davon halten, von dieser Version?
Die fanden die gut, ja.
Ja?
Ja, hat mich auch gefreut. Na, ich finde die schon toll, ich finde das sehr intelligent, was sie machen.
Mhm.
Beeindruckend. Auch gucken mich die Leute manchmal auch so merkwürdig an, als würden sie es nicht vermuten, dass Annette Lösann ein Rammstein-Fan ist. Aber ich finde das sehr.
Ach, Sie sind richtig Fan, also quasi von dem ganzen künstlerischen Schaffen.
Ja, ich bewundere das.
Mhm.
Und ich finde aber trotzdem, dass der Titel so gut zu mir passt. Und ich hatte sofort eine Idee, das so umzusetzen. Und,
Im Grunde machen die auch dasselbe wie Sie, ne? Intelligente Texte.
Sie spielen mit Klischees.
Ja.
Und das ist sehr richtig, ja. Das tue ich auch. Das habe ich lange Jahre sehr geliebt.
Nächstes Beispiel von dem Coveralbum, was ich auch sehr abgefahren finde, ist Merci Chérie im Original von Udo Jürgens.
Merci, merci, merci für die Stunden, Chérie.
Was ist das Gegenteil, frage ich mich, von sich im Grabe umdrehen? Also, was würde Udo Jürgens dazu sagen? Er würde jubeln, oder?
Ja, ich hoffe doch sehr. Ich kriege sofort eine Gänsehaut, wenn ich das höre, weil ich Udo Jürgens noch in seinem letzten Lebensjahr kennenlernen durfte und auch mit ihm arbeiten durfte. Und ich habe ihn sogar 2 Wochen vor seinem Tod noch in Hamburg auf der Bühne gesehen. Also ein unfassbarer Künstler und Mann. Und einer der wenigen großen, großen Stars, die auch noch in diesem Alter irgendwie so wach waren und mit so viel Intelligenz und Nähe irgendwie andere. Und er hat so gut beobachtet und ich habe mich von ihm komplett gesehen gefühlt. Und das ist ein Lied, das ist ein Evergreen. Also den kann man fast gar nicht kaputt machen.
Nee, den haben Sie fast auch am nächsten noch zum Original interpretiert, würde ich fast behaupten. Ne?
Das ist richtig. Ja, aber das ist natürlich auch ein großartiges Chanson und ich als Chansonsängerin irgendwie konnte das irgendwie dann nicht komplett anders machen. Das war mir ein Anliegen. Aber es ist sehr interessant. Dieses Coveralbum war als kleine Zwischenstation zwischen diesen beiden Alben tatsächlich, der großen und der kleinen Liebe, habe ich das aufgenommen. Und das hat mir sehr viele Aha-Momente beschert. Und ich habe auch gemerkt, egal wo ich hingehe, ich nehme mich überall mit hin. Und wie wichtig eben auch Produktionen sind und dass es so viele Zutaten für ein Lied gibt. den Gesang, die Komposition, der Text, die Produktion, das sind alles Zutaten und sind gleichermaßen wichtig.
Was mir fast noch ein bisschen besser gleichwohl gefällt, ist, solange man Träume noch leben kann.
Versuchen wir es wieder, solange man Träume noch leben kann.
Damit ist im Grunde genommen ja der Graben zwischen Popmusik und Schlager zugeschüttet, oder?
Ja, also ich finde, es vermischt sich sowieso alles. Das liegt darin liegt eine Wertung, die ich gar nicht so annehmen kann für mich. Was bedeutet das Wort Schlager? Es bedeutet Lied, es bedeutet Hit, es bedeutet Chanson. Eigentlich das genau das Gleiche.
Dasselbe, ne?
Ja,
mhm.
Aber die Geschmäcker sind eben unterschiedlich. Ich zum Beispiel liebe Schlagermusik, aber die alte Schlagermusik, die noch anders aufgenommen wurde, anders komponiert wurde. Ich persönlich mag diesen neuen Techno-Beats unter den Schlagern von heute nicht so sehr. Aber das ist Geschmackssache, das ist auch ein Zeitgeist und das wird sich bestimmt auch mal wieder ändern.
Vom Coveralbum namens Berlin, Kapstadt, Prag, so heißt es. Ich glaube deshalb, weil sie an verschiedenen Orten die Ideen dazu gehabt haben. Aufgenommen nicht, ne, oder?
In Berlin habe ich eben am Album geschrieben. Ja. Dann bin ich nach Kapstadt geflogen, habe die Sendung Sing mein Song aufgenommen dort und irgendwie dort auch die Idee bekommen, Mensch, warum eigentlich kein Coveralbum? Hast du noch nie gemacht? Und dann haben wir wirklich in 10 Tagen 10 Lieder in Prag aufgenommen. Und das ist auch so toll für so etwas...
Ruckzuck.
Ja, ja. Mhm. Irgendwie wegzufahren. Das wird man immer mitnehmen. Das Erlebnis werde ich nie vergessen.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Sie waren 2017 zum letzten Mal auf großer Tour, sichtbar hochschwanger.
Ja,
es war... War das trotzdem ein Genuss?
Es war eine so besondere Tournee. Ich habe mir das natürlich wirklich gut überlegt, ob ich das schaffe. Es waren 30 Konzerte relativ nah hintereinander.
Also ich habe mir ein Video im Internet dazu angeschaut. Das muss mindestens mal 7. Monat gewesen sein.
Mindestens, ja. Aber ich sah schon aus, als wäre ich im 10. Das liegt vielleicht auch an meiner Körpergröße.
Wieder beim Thema. Ja.
Richtig. Irgendwie, es war wundervoll. Es war wirklich wundervoll. So viele Hormone in einem Raum. Und ich hab sehr viel gesessen. Das ist auch ungewöhnlich für mich. Es war sehr emotional. Ich werde das nie vergessen. Ich bereue das wirklich nicht, das gemacht zu haben. Ich habe mir aber eine Sache erlaubt. Ich habe wirklich die Kameras und Journalisten und Fotografen draußen. Ich wollte sie nicht reinlassen. Das war so intim für mich, dass ich das einmal wollte ich mit meinem Publikum alleine sein.
Mhm. Aber ein paar haben dann doch gefilmt und es der Nachwelt überlassen.
Ja, das lässt sich ja nicht vermeiden. Irgendwie haben die Menschen so ein Bedürfnis, etwas mit nach Hause zu nehmen, so festzuhalten. Obwohl ich immer der Meinung bin, Mensch, erlebt doch den Moment gerade. Aber ich bin kein Typ, der Menschen belehrt oder sie dazu zwingt. Wenn sie das gerne möchten, den Moment verpassen, dann soll das so sein.
Thema Belehrung ist eine gute Übergangsmöglichkeit zum Thema Rauchen. Rauchen Sie noch?
Ab und an wieder. Ich habe tatsächlich jetzt, wieder angefangen zu arbeiten und ich bilde mir aber ein, dass es noch die ein oder andere Genusszigarette ist.
Ich bilde mir ein, die ein oder andere. Aha. Mhm. Mhm. Was heißt das? Also so 5 am Tag?
Ja.
Ja. Ich frage deshalb, weil Sie immer gern geraucht haben. Ich vermute mal bis zur Schwangerschaft.
Davor schon nicht. Also ich habe jetzt 3 Jahre nicht geraucht und jetzt ab und an
mal. Ja. Und sich auch mal kritisch geäußert haben in der Richtung, dass die Raucher da etwas aus ihrer Sicht zu Unrecht stark unter Druck stehen.
Nun ja, ich glaube, dass wir einfach aufpassen müssen, aus dem Wunsch heraus Gutes zu tun oder die Welt zu verbessern. Wir so moralisch werden, dass wir uns komplett wegstreichen. Ich glaube, dass der Mensch ambivalent ist. Ich glaube auch, dass eine Eigenständigkeit und eine Selbstverantwortung wichtig ist. Und dass wir uns auch belügen, wenn wir das nicht zugeben dürfen, unsere Fehler nicht zugeben dürfen oder unsere Laster, wenn wir uns so sehr beschneiden.
Ein besserer Mensch ist ein Lied auf dem neuen Doppelalbum. Kleine, große Liebe. Da ist unter anderem auch vom Rauchentzug, von, ich glaube, mehr schlafen, weniger feiern und so weiter und so fort die Rede. An wen ist dieses Lied adressiert? An Ihre Tochter?
Ja, an mich selbst und an meine Tochter natürlich. Das war die Inspiration. Und bei Kindern ist das wirklich anders. Die verändern einen und meine Tochter hat mich verändert. Ich möchte heute irgendwie die beste Version von mir selbst sein. Und das, was ich für mich manchmal nicht geschafft habe, das schaffe ich irgendwie für sie. Sie hat mich irgendwie stärker gemacht. An einigen Stellen auch weicher, aber stärker. Ich kann heute besser Nein sagen und es sind ein paar ganz großartige Sachen passiert. Man wächst über sich hinaus. Und eines weiß ich, dass ich einfach in meinem Leben nie wieder ohne Liebe sein werde. Und das ist eine wahnsinnig schöne Ausblick.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Sie waren 2009 mal für ein paar Monate ganz allein in New York, habe ich gelesen. Das ist mal ein Schritt, oder? Also jetzt sind Sie Anfang 40, mit Anfang 30 als junge deutsche Frau Mutterseelen allein nach New York zu gehen. Mein lieber Schwan.
Ja, absolut. Aber es stand irgendwie auf meiner Liste. Ich wollte das einmal. Ich wollte einmal in die Mutter aller Städte. Und ich brauchte zu diesem Zeitpunkt auch die Anonymität und auch die Einsamkeit und das vielleicht neu anfangen, das sich neu erfinden. Und das, wo kann man das besser als in so einer großen Stadt und in einem fremden Land, in einer anderen Sprache? Das war sehr inspirierend und auch irgendwie auch heilsam.
Sie sind mehrfach zwischen Berlin und Hamburg hin und her gezogen. Leben, glaube ich, jetzt in Hamburg mit Mann und Tochter, fast 2 Jahre alt. Die Tochter, würden Sie sagen, Hamburg ist Ihr absolutes Zuhause oder ist das auch sozusagen von einem gewissen Wandel unterworfen?
Ich glaube, ich musste einmal erst von zu Hause weggegangen sein, um zu wissen, was ein Zuhause ist. Mir ist früher oft die Decke auf den Kopf gefallen. Ich dachte, ach, der Horizont ist so nah. Aber heute weiß ich Hamburg so sehr zu schätzen. Es ist einfach eine wunderschöne Stadt mit einer hohen Lebensqualität. Die Hanseaten sind angenehm zurückhaltend und sie sind aber auch treu und haben eine große Verbundenheit. Berlin ist aber für mich Inspiration und ein Stück von Berlin steckt immer in mir. Und wir haben auch eine kleine Wohnung dort. Immer dann, wenn wir das brauchen, dann fahren wir nach Berlin.
Sie haben im Grunde genommen in Ihrer ganzen Karriere, haben wir schon drüber geredet, mit Frank Ramon zusammengearbeitet, der viele Ihrer Songs getextet hat und mitproduziert hat, mitgeschrieben hat, wie auch immer. Macht er auch jetzt auch auf einer Hälfte des neuen Albums zumindest ist er noch präsent. Kleine große Liebe. Und Frank Ramon hat mal sinngemäß gesagt, dass seine Eltern ihn chansonmäßig unglaublich beeinflusst haben, dass er so diese Liebe zum Chanson entwickelt hat, die er letztendlich auch ja Ihnen dann vermittelt hat. Also komplizierte Frage, wären Sie ohne Frank Ramon eigentlich auch so chansonesque unterwegs?
Ja, unbedingt. Ich glaube, die Liebe zum Chanson hat uns beide zusammengeführt und auch verbunden. Wir haben uns kennengelernt damals auf einer Verlagsparty, waren beide schon ein bisschen angetrunken. Er, glaube ich, noch ein bisschen mehr als ich. Und ich habe ihm so einen kleinen Zettel zugesteckt, damit er sich noch dran erinnern kann. Und er hat tatsächlich am nächsten Tag angerufen. Und dann haben wir versucht, für andere Menschen Musik zu schreiben. Nämlich, ich kann mich erinnern, wir hatten vor, für Yvonne Katterfeld ein Lied zu schreiben. Das haben wir dann noch aufgenommen und getan. Am Ende des Tages haben wir beide gewusst, wir möchten eigentlich gerne zusammenarbeiten und ein bisschen was für mich schreiben. Und das ging dann sehr schnell. Und das erste Lied, was entstanden ist, war das Spiel. Ich finde das eine ganz gute Ausbeute.
Ja, unglaublich. Das ging ja direkt quasi durch die Decke.
Ja.
Und das trifft hoffentlich auch zu aufs neue Album, aufs neue Doppelalbum Kleine große Liebe. Annette Louisanne war Leutergast in SWR 1 Rheinland-Pfalz. Ich bedanke mich herzlich. Und zum Schluss von Leute ist wie immer Geschenkezeit verbunden mit dem Griff in den Geschenke-Rucksack. Ich hole raus ein Buch, das ich gerne auch privat verschenke an Leute, die Kinder haben, die entweder 2 sind oder bald werden.
Ja, oh, ja. Interessant.
Das Buch heißt Bobo 7 Schläfer macht munter weiter. Kennen Sie das?
Nein, das kenne ich
Warten
nicht.
Sie ab, bis Ihre Tochter 2 ist und lesen Sie es ihr vor. Und sie wird nichts anderes mehr lesen wollen mit Ihnen zusammen als dieses Buch. Wunderbare 2-jährigen Geschichten, aber so herzzerreißend schön erzählt mit ganz einfachem Text, dass die Kinder dann irgendwann das auch selber sozusagen in Anführungsstrichen mitlesen können, weil die natürlich alle Sachen dann, alle Zitate aus diesem Werk dann quasi auswendig können und sie können den Finger draufhalten und sehen, ihre Tochter kann schon mit 2 Jahren lesen.
Ach, wundervoll. Vielen Dank, das freut mich sehr.
Viel Spaß damit. Gruß an Ihre Tochter, Gruß an Ihre Familie. Danke, dass Sie Leutergast waren. Viel Erfolg für alles, was kommt, fürs neue Album und dann für die Tour im Herbst und im Frühjahr 2020, unter anderem mit Auftritten in Frankfurt und Saarbrücken im November. Alles Gute, Annette Louisanne.
Danke.